Hallo und willkommen zu Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Ich bin Dana Wondra und heute sprechen wir über ein Thema, das für den europäischen Kryptomarkt enorm wichtig ist. Und zwar geht es um MiCA, also die europäische Regulierung für Kryptowerte und die Frage, was sie für Unternehmen, Plattformen und den Markt insgesamt verändert. Das ist gerade besonders spannend, denn gerade jetzt ist es hochaktuell, denn der regulatorische Übergangszeitraum läuft aus. Ab dem 1. Juli dürfen Kryptodienstleister in der EU nur noch mit vollständiger MiCA-Lizenz tätig sein. Also die Anforderungen werden also ganz konkret und der Handlungsdruck für viele Unternehmen steigt. Und deswegen habe ich heute meinen Podcast Kemal Ahmedi. Kemal, du bist das erste Mal dabei. Erstmal ganz herzlich willkommen von meiner Seite.
Danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Und ja, ich freue mich schon sehr. Kann sein, dass ich etwas nervös bin und mich vielleicht ein bisschen verhaspel, aber ich hoffe, dass die Zuhörer das verzeihen.
Das ist gar kein Problem. Aber Kemal, eben, du bist eben das erste Mal bei uns im Podcast. Deswegen, wer es liebt, stellst du dich nochmal kurz in 2, 3 Worten vor?
Sehr gerne. Hi, ich bin Kemal Ahmedi, Rechtsanwalt und Partner bei Enerton. Meine Schwerpunkte liegen einerseits bei Payment, aber auch im Bereich Krypto. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt hier dabei bin und mein Schlau oder beziehungsweise mein Knowledge
dein zum Wissen Thema teilst. MiCA. Genau, ja, dein Wissen mit uns teilst. Da sind wir schon sehr gespannt. Wenn wir über MiCA sprechen, welche Themen schauen wir uns denn heute ganz konkret an?
Also zu Beginn würde ich gerne auf die Grundidee der MiCA eingehen und den Anwendungsbereich zu dem, was gibt es überhaupt für Kryptowerte, was kommen für Pflichten auf Kryptowerte Dienstleister zu und einerseits die Auswirkungen auf die Marktteilnehmer, also Emittenten, Kryptowerte, Dienstleister und Verbraucher.
Okay, das heißt also, wir versuchen heute erstmal so die Grundzüge der MiCA verständlich einzuordnen, richtig?
Genau. Die MiCA hat so ein paar sperrige Regelungen, aber ich finde, die Grundidee kann man sehr gut erläutern.
Okay, dann lass uns mal ganz von vorne anfangen. Sag uns doch nochmal bitte, wofür steht MiCA überhaupt?
Also das ist die Markets and Crypto Assets Regulation. Das ist eine europäische Verordnung, die jetzt erstmalig einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen setzt. Und die Blaupause war MiFID II, die einen Rechtsrahmen für Finanzinstrumente setzte.
Mhm. Und warum braucht es aus Sicht des europäischen Gesetzgebers überhaupt ein eigenes Regelwerk für Kryptowerte?
Weil der europäische Rechtsmarkt vor der MiCA sehr fragmentiert war. Es gab einige Länder wie Deutschland, die beispielsweise einen eigenen Rechtsrahmen hatten. Unter anderem hat Deutschland Kryptowerte als Finanzinstrumente bewertet. Andere Länder wiederum hatten einfach gar keine Vorgaben. Und viele Unternehmen haben sich so im Bereich Finanzaufsicht und nicht regulierten Bereich bewegt. Und das hat für einige Rechtsunsicherheiten gesorgt.
Also das heißt im Kern, MiCA soll den europäischen Kryptomarkt vereinheitlichen und nochmal stärker regulieren.
Genau. Also die Grundidee ist mehr Verbraucherschutz, mehr Transparenz und einfach mehr Rechtssicherheit durch einheitliche Regeln.
Also ist das sozusagen ein EU-Regelwerk für Krypto?
Genau, so kann man es formulieren.
Okay, dann bevor wir tiefer einsteigen, sollten wir vielleicht erst einmal klären, was versteht die MiCA überhaupt unter einem Kryptowert und welche Arten von Kryptowerten gibt es denn überhaupt?
Genau, also ein Kryptowert ist eine digitale Darstellung eines Wertes oder eines Rechts, der unter Verwendung von DLT oder einer ähnlichen Technologie gespeichert und übertragen werden kann. Also das ist schon eine sehr weite Definition und die MiCA kennt da 3 Kategorien. Das wären einmal Asset Reference Token, auf Deutsch Vermögenswerte referenzierte Token. Das sind Token, deren Wertstabilität geknüpft ist an Wert, Recht und eine Kombination aus beiden. Und auch ganz wichtig, keine Asset Reference Token sind E-Geld-Token. Jetzt komme ich zu E-Geld-Token. E-Geld-Token sind Token, deren Wertstabilität geknüpft ist an eine amtliche Währung. Ganz wichtig, wenn es jetzt 2 amtliche Währungen sind, dann sind wir wieder bei den Asset Reference Token und dann die sonstigen Token. Also im Endeffekt sind das Token, die weder E-Geld-Token sind noch Asset Reference Token. Darunter fallen sehr viele Utility-Token und was man so allgemein unter Kryptowährung versteht.
Okay, also ein Beispiel, das halt viele kennen. Wo würde Bitcoin dann innerhalb dieser Kategorien eingeordnet werden?
Also ein Bitcoin ist tatsächlich ein sonstiger Kryptowert, weil der Wert an nichts geknüpft ist und der resultiert einfach aus der Marktnachfrage.
Ein zentrales Thema der MiCA ist ja die Regulierung von Kryptodienstleistern. Wer braucht denn künftig überhaupt eine Zulassung?
Genau, also die MiCA definiert Kryptowerte-Dienstleistungen. Darunter fallen beispielsweise die Verwahrung von Kryptowerten, der Betrieb von Handelsplattformen für Kryptowerte, die Ausführung von Orders, aber auch der Tausch von Kryptowerten gegen andere Kryptowerte oder Geld.
Okay, das betrifft also vor allem Kryptobörsen, Verwahrer und ähnliche Anbieter.
Genau, genau.
Okay. Und was bedeutet diese Zulassung konkret für Unternehmen?
Also, dass sie organisatorisch, technisch und vor allem auch aufsichtsrechtlich anders aufgestellt sein müssen. Also, sie brauchen Governance-Strukturen, Compliance-Prozesse, richtiges Risikomanagement, die IT-Sicherheit muss auf regulatorischen Stand gehoben werden. Und zudem sind sehr viele Vorgaben einzuhalten zum Thema, wie gehe ich mit Kundengeldern um, was ist mit Kryptobeständen, Bestände, wie sind die abzusichern?
Also ähnliche Anforderungen wie andere regulierte Unternehmen, wie zum Beispiel Zahlungsdienstleister und Wertpapierinstitute.
Genau. So kann man es ganz gut formulieren, ja.
Okay. Müssen denn eigentlich alle Unternehmen komplett neue Zulassungsverfahren durchlaufen?
Nein, es gibt tatsächlich eine Sonderregelung oder ein Sonderverfahren für Finanzunternehmen, die bereits über eine entsprechende Erlaubnis verfügen, für andere regulierte Dienstleister, zum Beispiel Banken und Wertpapierfirmen. Die können über das Notifizierungsverfahren einfach bei der zuständigen Aufsichtsbehörde anzeigen, dass sie Kryptowerte-Dienstleistungen erbringen wollen, beziehungsweise bestimmte Kryptowerte-Dienstleistungen erbringen wollen. Dabei müssen sie Informationen und Dokumente einreichen. Und wenn alles vollständig verschickt wurde, beziehungsweise es keine großen Rückfragen von der Aufsichtsbehörde gibt, können diese Finanzunternehmen nach spätestens 40 Arbeitstagen dann die Kryptowerte-Dienstleistung erbringen. Beispielsweise die meisten CASP in Deutschland haben so ihre Lizenz erhalten.
Also eine Art Upgrade auf MiCA.
Genau. Ja, so würde ich es auch sagen.
Okay. MiCA wird oft mit dem Stichwort EU-Passport verbunden. Was steckt dahinter? Kannst du das mal erklären?
Genau. Also Unternehmen, die schon über eine Zulassung in einem EWR-Staat verfügen, können diese Lizenzen nutzen und auf der Grundlage dieser Lizenz auch in anderen EWR-Staaten die Kryptowerte-Dienstleistungen erbringen, für die sie die jeweilige Zulassung haben. Das ist zum Beispiel ganz wichtig für Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind. Vor allem Kryptowerte-Dienstleistungen halten in der Regel, also machen keinen Halt vor nationalen Grenzen.
Das dürfte gerade für international aufgestellte Plattformen relevant sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das ist jetzt aktuell auch ein Selling Point für den europäischen Kryptomarkt.
Schauen wir auf die Emittenten von Kryptowerten. Welche Anforderungen stellt MiCA hier?
Also die wichtigste Anforderung ist das sogenannte White Paper. Das ist so eine abgespeckte, also ein abgespecktes Prospekt. Und es muss diverse Informationen enthalten, beispielsweise zu Emittenten, zu Technologien, zu Risiken, zu den Rechten der Inhaber und generell einfach zu der Funktionsweise des Projektes, das hinter dem Token steht.
Und muss dieses White Paper denn auch von der Aufsicht genehmigt werden?
Das kommt darauf an, über welchen Kryptowert wir sprechen oder welche Art von Kryptowert. Also zum Beispiel E-Geld-Token, also nicht aber E-Geld-Token und Asset Reference Token erfordern beispielsweise eine Zulassung.
Ein Bereich, der regulatorisch besonders im Fokus steht, sind Stablecoins. Warum schaut der Gesetzgeber hier so genau hin?
Also der EU-Gesetzgeber erkennt gewisse systematische Risiken im Falle von Stablecoins, also darunter fallen E-Geld-Token und Asset Reference Token, wenn diese vermehrt für den Zahlungsverkehr genutzt werden oder genutzt werden, um diverse Trading-Geschäfte oder sonstige Geschäfte abzuwickeln Und in dem Zusammenhang hat der europäische Gesetzgeber durch die MiCA strenge Anforderungen gesetzt, beziehungsweise mehr Anforderungen gesetzt als bei sonstigen Kryptowerten.
Welche zum Beispiel?
Also das wären strengere Eigenmittelanforderungen, Anforderungen an bezüglich des Reservevermögens, Rücktauschrechte für Nutzer, Liquiditätsanforderungen, aber auch Zinsgewährungsverbote und auch teilweise quantitative Beschränkungen. Genau.
Das klingt deutlich strenger als bei vielen bisherigen Kryptoprojekten.
Das kann man durchaus sagen. Vor allem ist diese Regulierung, es steht stark unter Kritik. Also man muss auch sagen, aktuell haben wir in Europa immer noch keinen Assets Reference Token. Liegt höchstwahrscheinlich an den strengen Anforderungen.
Okay. MiCA soll ja auch den Verbraucherschutz stärken. Wie macht das diese Anforderungen denn ganz konkret?
Also die MiCA definiert diverse Vorgaben bezüglich der Anbieter von Kryptowertedienstleistungen, das unter anderem faires, redliches und professionelles Verhalten, Risiken müssen transparent dargestellt werden, Interessenkonflikte müssen offengelegt werden und Kundenbestände müssen einfach sicher verwahrt werden unter anderem.
Also deutlich mehr Regulierung als in der Anfangszeit des Kryptomarkts.
Auf jeden Fall, also der Kryptomarkt wird einfach dem Finanzmarkt jetzt angenähert, vor allem den Standards.
Okay. Ist ja noch ein weiterer Punkt, Machtmissbrauch. Gibt es dazu noch eigene Regeln?
Genau. Die MiCA definiert jetzt auch konkrete Vorgaben für Anbieter von Kryptowertedienstleistungen in Emittenten, unter anderem bezüglich, unter anderem sollen einfach Insiderhandel und Marktmanipulation soll verhindert werden durch die neuen Regelungen.
Also vergleichbar mit dem Wertpapierrecht?
Genau, auf jeden Fall. Also konkret müssen Insiderinformationen offengelegt werden. Insiderhandel soll durch interne Prozesse verhindert werden und auch Markenmanipulation soll verhindert werden durch Informationspflichten und interne Policies, die einerseits zu erstellen und einzuhalten sind und auch zu gewährleisten sind.
Wenn wir uns das jetzt mal ganz praktisch betrachten, was bedeutet MiCA für Unternehmen, die Kryptogeschäftsmodelle betreiben?
Also einerseits brauchen diese Unternehmen einfach eine klare regulatorische Einordnung. Also man muss sich einfach bewusst sein, was für Produkte und Dienstleistungen erbringe ich. Brauche ich eine Zulassung? Ja, nein. Und dementsprechend, wenn ich eine Zulassung brauche und in dem regulierten Bereich mich dort befinde, brauche ich Compliance- und Governance-Anforderungen oder muss ich beziehungsweise erfüllen. Und die sind auch nicht ohne, das muss man auch so deutlich sagen. Mhm. Und generell wird einfach der Kryptomarkt viel professioneller, als das vorher war.
Okay, heißt also unterm Strich weniger Wild West, dafür deutlich mehr Finanzmarktregulierung.
Auf jeden Fall, also ja, so würde ich auch sagen.
Okay, dann lass uns weiter schauen. Man hört bei MiCA oft vor allem von neuen Pflichten. Gibt es denn aus deiner Sicht auch Chancen für Unternehmen?
Auf jeden Fall. Also einerseits haben Unternehmen mehr Rechtssicherheit, weil gleiche Regeln in Europa gelten. Institutionelle Investoren haben auch einen regulatorisch einheitlichen Rahmen, in dem sie sich jetzt bewegen. Und europaweite Geschäftsmodelle sind einfach jetzt leichter skalierbar. Und das sind auch große Chancen. Und man sieht das auch, dass vor allem einige Player aus Asien und auch in den USA sich in Europa etablieren, aufgrund von MiCA, beziehungsweise auch MiCA ist auch eine Chance sehen.
Also weil dadurch auch Vertrauen im Markt entsteht, ne?
Genau. Genau, dieser einheitliche Rechtsrahmen schafft einfach Vertrauen und vor allem einheitliche Spielregeln.
Wenn du MiCA in wenigen Sätzen zusammenfassen müsstest, was sind dann für dich die wichtigsten Takeaways?
Also der wichtigste Punkt, europaweit einheitliche Spielregeln. Der Fokus liegt auf Verbraucherschutz, Transparenz und Marktsicherheit. Kryptowertedienstleister und Emittenten müssen jetzt, also sind jetzt deutlich stärker reguliert. Das ist der andere Point. Aber gleichzeitig schafft die Verordnung auch mehr Rechtssicherheit und Skalierbarkeit innerhalb der EU.
Und was sollten dann Unternehmen jetzt besonders im Blick haben?
Die regulatorische Einordnung ihrer Produkte und Dienstleistungen, mögliche Zulassungspflichten daran anknüpfend und auf jeden Fall Governance- und Compliance-Strukturen sowie Dokumentation und Informationspflichten, die man jedenfalls vorher nicht auf dem Schirm hatte.
Okay. Okay, mal, ich glaube, ein erster Spurt und guter Überblick über Mika in unserer ersten Folge dieser Serie. Und ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich einen guten Einstieg und die Grundzüge mitbekommen. Und okay, mal, wie geht's weiter in unseren nächsten Folgen?
Genau, ich habe mir ein folgendes Thema überlegt, über das wir reden können, nämlich, was hat die Mika mit der PSD2 zu tun und wo sind die Anknüpfungspunkte und haben wir eine Doppelregulierung? Mhm. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein recht spannendes Thema, vor allem zusammen mit Stablecoins, alias Egeltoken.
Mhm. Ja. Okay, dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt dran und verfolgt auch die nächsten Episoden von Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Wir freuen uns auf euch und bis zur nächsten Woche. Vielen Dank.
Danke auch.